Ich grüße Sie ganz herzlich in dieser Morgenstunde. Ich glaube, ich war dieses Jahr überhaupt noch nicht hier. Und ich freue mich. Unser Leben wird im Wesentlichen von unseren Gefühlen gesteuert. Das wollen wir zwar oft nicht wahrhaben. Wir haben hier einen Verstand und einen Willen. Ja, das haben wir, einen Verstand und einen Willen. Trotzdem, vorwiegend Gefühle bestimmen und beeinflussen unsere Entscheidungen und belasten unser Zusammenleben und damit auch unseren Alltag. Wenn man die negativen Gefühle in einer Stufenfolge darstellen würde, ich habe das erste oben freigelassen, welches negative Gefühl würde an erster Stelle stehen? Hat jemand eine Idee? Die Angst ist das negative Gefühl. Die Angst. 8 Millionen Deutsche leben ständig und mit Ängsten. Und die Tendenz ist steigend. Und auch wir Christen sind nicht frei, keineswegs frei von Ängsten. In unserem Glaubensleben ist daher die zentralste aller Fragen, was ist größer, die Angst oder das Vertrauen in Gottes Liebe? Das ist heute das Thema der Predigt am letzten Sonntag im alten Jahr. Und das Thema Angst ist vielleicht das allerakuteste Thema in unserem Leben. Die Jahreslosung 2020, also im kommenden Jahr, nimmt dieses Thema auf. Ich fand aber für diese Predigt noch ein anderes Wort, das ich am 10. Dezember 2002 in mein Tagebuch geschrieben hatte. Vielleicht darf ich euch die Seite vorlesen aus diesem Tagebuch. Heute ist meine Frau mit der Diagnose Krebs wieder ins Krankenhaus aufgenommen worden. Wir saßen über 2 Stunden auf der Station, bis ein Bett frei war. Das war selbst dem Chefarzt peinlich. Ich musste mich zurückerinnern an den ersten Krankenhausaufenthalt und wie wir von Tag zu Tag gehofft hatten, dass die Diagnose Krebs nicht bestätigt wird. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Am 6. Dezember wurde die Diagnose bestätigt. Ich sehe meine Frau noch vor dem Portal des Krankenhauses stehen, als ich sie von Schwerin kommend abholen wollte. An ihrem Gesicht habe ich das gesehen. Ich hatte ihr in Schwerin eine kleine Laubsägearbeit gekauft. Maria, Josef und das Kind in der Krippe. Ein Geschenk zum Nikolaustag. Wir waren beide fassungslos. Die Tageslese für diesen 10. Dezember 2002 stand im Propheten Hosea. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich schütze dich und helfe dir. Immer werde ich dir treu sein und dich nicht verlassen. Daran wirst du erkennen, dass ich dein Herr und Heiland bin. Rückblickend habe ich in den über 6 Jahren langen Kampf gegen den Krebs immer wieder die tröstenden Worte von dir, unserem Herrn und Heiland, gehört. Aber leider ist mein Vertrauen und meine Hoffnung nicht größer geworden, sondern die Angst um meine liebe Frau. Meine Angst war also größer als mein Vertrauen in Gottes Beistand. Es geht um die Angst. Genau darum geht es. Immer wenn ich in meinem Leben von einem unvorhergesehenen Ereignis überrascht werde oder vor schwierigen Situationen stehe, dann erschrickt mein Herz. Und mit dem Erschrecken die Angst. Manchmal, wenn ich die Glaubenszeugnisse von Schwestern und Brüdern vergangener Jahrhunderte lese, wie sie selbst unter größten Schwierigkeiten in Angst, Not, Krankheit, Anfechtung, Sorge und Verfolgung ihren Glauben gelebt haben und bedingungslos vertraut haben, dann frage ich mich, was ist eigentlich in deinem Glaubensleben verkehrt, dass du so schnell mutlos und verzweifelt und voll Angst bist? Aber das geht wohl den meisten Christen so. Und unser Herr Jesus wusste das. Euer Herz erschrecke nicht. Genau das steht in der Bibel. Angst ist also auf dieser Welt, oder ein Leben ohne Angst ist auf dieser Welt nicht möglich. Daran hat sich bis heute nichts geändert, zumindest nicht bei mir. Und auch das wusste unser Herr Jesus Christus. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. So müssen wir zunächst fragen, wo kommt die Angst her? Beziehungsweise, was ist das überhaupt, Angst? Angst ist ein Bedrohtheitsgefühl. Und dieses Gefühl kommt meist aus der Erfahrung der Vergangenheit, wirkt aber auch in die Gegenwart hinein, in zukünftige Ereignisse und ist immer verbunden mit dem Verlust von Geborgenheit. Zugegeben, das klingt ein bisschen theoretisch, aber ist im Grunde genommen ganz genau richtig. Dabei ist die Angst immer unmittelbar verknüpft mit den Sorgen. Keine Sorgen ohne Angst und keine Angst ohne Sorgen. Diesen Zusammenhang nennt man Circumvitiosus, Kreislauf gegen das Leben oder auch Teufelskreislauf. Zwei Geschichten sollen beispielhaft die Angst charakterisieren. Eine Familie hatte einen Sohn, der an Epilepsie erkrankt war. Ich hatte in meinem Beruf als Heilpädagoge immer mit Menschen, mit behinderten Menschen zu tun, die an schweren epileptischen Krankheiten litten. Wer einmal so einen Anfall miterlebt hat, der hätte davonlaufen können. So dramatisch und oft so lebensbedrohlich verläuft dieses Anfallsgeschehen. Und es kam auch immer wieder vor, dass eine meiner Mitarbeiterinnen weggelaufen ist oder den Rettungshubschrauber angerufen hat. In der Bibel wird uns berichtet, wie ein Vater mit seinem epileptischen Sohn zu Jesus kommt und aus seinen Worten spricht die blanke Angst. Er bittet Jesus, hab doch Mitleid mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Und Jesus sagt, wenn ich kann, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und dann sagt der Vater die so bekannt gewordenen Worte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Jahreslosung für das kommende Jahr. Mit anderen Worten, hilf mir. Die zweite Geschichte, 2000 Jahre später. Roswitha Gebbert, eine Schriftstellerin aus Leipzig, schildert in einem ihrer Bücher die Leidensgeschichte mit ihrem behinderten Sohn. Es ist ein erschütterndes Zeitdokument einer Mutter, die um die Lebenschancen ihres Kindes weiß und die keinen Ausweg sieht und nur noch Angst hat. Sie schreibt, und Tino lächelt und spielt zierlich mit seinen Fingern. Er wendet sie vor seinen Augen anmutig und graziös. Er ist zufrieden. Wie lange noch? Auslachen wird man dich, verspotten, heimlich quälen. Du kannst dich nicht wehren, niemand zu Hilfe rufen. Im Buttelkasten werden die anderen mit dem Finger auf dich zeigen und lachen. Seht mal, den Idiot da, der ist blöd, ein Verrückter. Du wirst leiden, du wirst deine Arme ausstrecken und einen Spielgefährten suchen. Aber alle werden zurückweichen, wie vor einem Aussätzigen. Keiner wird dein Freund sein. Oh, mein Junge, das halte ich nicht aus. Ich kann dich nicht weinen sehen. Ich will nicht, dass du ausgestoßen im Schatten hockst und wirst du größer und ich kann dich nicht mehr beschützen. Ich habe nicht mehr die Kraft, schiebt man dich ab von einer Anstalt in die andere. Findest kein Zuhause, keinen, der dich liebt. Idioten werden nicht geliebt. Mein Junge, ich muss dich beschützen, beschützen vor deiner Zukunft. Aber wie? Dich töten, ein Ausweg, und du stehst anderen nicht mehr im Weg. Dein Tod könnte dich vor einem grausamen Leben bewahren. Nein, unmöglich, so etwas nur zu denken. Ich könnte es nie. Ja, ich müsste dich auf eine Zukunft vorbereiten, auf deine Zukunft, eine Zukunft ohne Liebe. Ich muss dir meine Liebe entziehen. Du musst vergessen, was das ist, Liebe. Was soll das alles? Mit dir leben und dich nicht lieben. Auch aus diesen Zeilen spricht die Angst einer Mutter um ihr Kind, um die Zukunft ihres Kindes, die sie nicht mehr beeinflussen kann. Jede Mutter, jeder Vater wird einmal zu der Erkenntnis kommen, ich kann meinem Kind den Weg durch die Angst nicht ersparen. Und das Kind wird, wenn es erwachsen ist, zu derselben Erkenntnis kommen. Es führt kein Weg an der Angst vorbei mit ihren vielen Gesichtern. Das ist die Frage in dieser Stunde, in der wir über die Angst nachdenken, über die Urangst der Menschen. Zwei Fragen wollen wir uns stellen. Die erste Frage, wo kommt die Angst her? Also, was sind die Ursachen? Und die zweite Frage, wie kann man die Angst überwinden? Beziehungsweise, kann man sie überhaupt überwinden? Zur ersten Frage, wo kommt die Angst her und wie kann man die Angst überwinden? Was sind die Ursachen? Die Angst hat 1000 Gesichter. 1000 Gesichter, aber immer nur eine einzige Ursache. Den Verlust. Jede Angst ist letztendlich Verlustangst. Wir haben Angst vor dem Alter und damit die Sorge vor dem Sichtum. Wir haben Angst, im Beruf zu versagen und damit die Sorge, vielleicht arbeitslos zu werden. Wir haben Angst, den Ehepartner zu verlieren und damit die Sorge, einsam zu werden. Wir haben Angst vor einer Rezession in der Wirtschaft und damit die Sorge, arm und mittellos zu werden. Wir haben Angst, dass unsere Kinder auf die schiefe Bahn geraten und damit die Sorge, dass sie am Leben scheitern. Wir haben Angst vor einer schweren Krankheit und die Sorge, dass wir nicht wieder gesund werden könnten. Wir haben Angst, dass wir irgendeinmal einsam werden könnten und dass da niemand da ist, der uns hilft. Und so denke ich jedenfalls, wir Christen haben noch zusätzlich Angst vor den Sünden, die wir immer wieder begehen, und damit die Sorge, dass wir die Güte und Barmherzigkeit unseres Gottes überstrapazieren. Wir haben Angst und damit die Sorgen, durch unsere Schuld und Sünde das ewige Leben zu verlieren. Vielleicht. Das ist unsere Angst. Das sind unsere Sorgen. Das sind die Sorgen der Menschen. Wenn wir es recht bedenken, ist also die Angst und die damit verbundenen Sorgen das alles beherrschende Lebensgefühl. Was ist der Grund dieser alles beherrschenden Angst? Da gibt es wieder nur eine einzige Antwort. Wir haben die Geborgenheit und die Vertrautheit mit Gott, unserem Vater, verloren und sind nun fremd und ungeborgen unterwegs. Wir haben die Welt verloren, die Gott in seiner Weisheit und Güte erschaffen hat. Wir haben durch unsere Sünden den Garten Eden verloren und damit die unmittelbare Gegenwart Gottes verloren. Und damit begann die Urangst der Menschen. Und so kam die Angst in die Welt. Die Bibel berichtet uns Folgendes. Am Abend, als frischer Wind aufkam, hörten Adam und Eva, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Das ist also die eigentliche Ursache unserer Angst. Das ist der Beginn der Angst, der Urangst. Wir haben uns von Gott abgewandt und sind ihm ungehorsam geworden, haben seine guten Gebote übertreten und versuchen nun, unser Leben selbst zu bestimmen. Und da sind wir ja Meister im Selbstbestimmen. Wir bestimmen selbst, ob ein Kind geboren wird oder ob es abgetrieben wird. Das ist unsere Selbstbestimmung. Das Ergebnis liegt klar auf der Hand. Wir haben Angst vor allem. Und diese Angst verfolgt uns unser ganzes Leben lang, obwohl wir uns das eigentlich nicht eingestehen wollen. Was also können wir tun gegen diese Urangst? Wie kann man die Angst überwinden? Beziehungsweise kann man sie überhaupt überwinden? Zunächst müssen wir uns klar machen, dass es keinen Weg um die Angst herum gibt. Es gibt keinen Weg, der Angst auszuweichen. In Holland wurde während des Zweiten Weltkrieges eine jüdische Frau mit vielen anderen Volksgenossen in einen Güterzug gepfercht, der sie nach Auschwitz bringt. Die Frau hatte eine solche Angst, dass sie fast irrsinnig wurde, als sie sich in dem mit Menschen überfüllten Waggon umsah. Da sah sie einen alten Rabbi, einen bekannten Religionslehrer. In ihrer Not stürzte sie zu ihm hin, umschlang mit ihren Armen seine Beine und schrie, helft mir doch, ich werde noch irre vor Angst. Der Rabbi legte der Frau seine Hand auf den Kopf und fragte sie, Kind, kennst du nicht das Geheimnis unseres Volkes? Das Geheimnis unseres Volkes ist das Geheimnis des Roten Meeres. Es gibt keinen Weg, absolut keinen Weg um das Meer herum. Keinen Weg weder drüber noch drunter. Der Weg Gottes führt mitten durch das Rote Meer hindurch. Und nun leg deine Hand in Gottes Hand und dann geh ins Wasser hinein. Du wirst staunend erleben, dass es zurückweicht. Und die irre Angst fiel von ihr ab. Es gibt keinen Weg um die Angst herum, nicht einen einzigen. Wenn es einen gäbe, würden ihn alle Menschen gehen. Aber es gibt keinen. Es gibt nur den Weg mitten durch die Angst hindurch. Auch Jesus musste den Weg mitten durch die Angst gehen, mitten hindurch. Der Evangelist Lukas berichtet uns, tiefe Traurigkeit überfiel Jesus und er sagte zu seinen Jüngern, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Nicht weit von den Jüngern entfernt, kniete Jesus nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde tropfte. Und das ist das Tröstliche, das absolut Tröstliche. Wenn also Jesus Angst hatte, und er hatte Todesangst, dann kann Angst keine Sünde sein. Also keine Schwäche und kein Versagen im Glauben und kein mangelndes Vertrauen. Das Ideal eines angstlosen Christenlebens ist eine Illusion. Nicht darum kann es gehen, nicht darum, ein unerschrockener Glaubensheld zu sein, sondern darum, mit der eigenen Angst und Verzagtheit bei Gott Hilfe und Schutz zu suchen. Denn wir können von uns aus kein Vertrauen zu Gott herstellen. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott selbst in unser Leben hineinwirkt und Vertrauen in uns wachsen lässt. Und das andere, das zweite, das ist genauso tröstlich. Keine Angst kann uns von Gott trennen. Das wusste schon David. Er betete im 22. Psalm: Wende dich nicht ab von mir. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Es gibt also nur einen einzigen Weg, und das ist der Weg mitten durch die Angst hindurch. Wir können den Weg nicht allein gehen, denn spätestens an der Todesangst würden wir irre werden und zerbrechen. Gott weiß das. Gott weiß das. Darum hat er seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Und Jesus hat uns den Weg durch die Angst gebahnt. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal so gesagt: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Vertrauen ist also keine eigene Kraftleistung gegen die Schwäche der Angst, sondern ein Vertrautwerden mit dem Helfer Jesus Christus gegen alle Nöte und Ängste der Welt. Unser Vertrauen wird niemals vollkommen sein. Wir müssen es jeden Tag neu erwerben, nämlich das mit dem Helfer vertraut werden. Wir brauchen uns also um unsere Zukunft nicht zu sorgen, auch im Jahr 2020 nicht. Auch wenn wir nicht wissen und nicht wissen sollen, was morgen ist. Ich muss immer mal wieder an Theodor Fontane, dem großen deutschen Dichter, denken, der gesagt hat: Unser ganzes Leben ist eine Kette von Gnaden, aber als der Gnadengrößte bedingt mich doch die, dass wir nicht wissen und nicht wissen sollen, was der nächste Morgen uns bringt. Doch das macht uns ja gerade Angst, dass wir nicht wissen, was morgen sein wird. Dass wir nicht wissen, werde ich als Hartz-IV-Empfänger wieder Arbeit finden. Dass wir nicht wissen, werde ich den neuen Aufgaben gerecht, die auf der neuen Arbeitsstelle auf mich zukommen. Dass wir nicht wissen, wenn wir krank sind, ob wir wieder gesund werden. Dass wir nicht wissen, werde ich die Operation gut überstehen. Dass wir nicht wissen, ob unsere Ehe ein ganzes Leben lang hält. Dass wir nicht wissen, ob sich unsere Kinder in dieser Welt zurechtfinden. Dass wir nicht wissen, ob wir bis ins hohe Alter hinein rüstig bleiben. Dass wir nicht wissen, ob wir immer finanziell abgesichert bleiben. Dass wir nicht wissen, ob unser Lebenspartner, wenn wir sterben müssen, allein zurechtkommt. Und dass wir nicht wissen, ob wir selbst im Sterben zurechtkommen. Gerade dieses Nichtwissen, das macht uns doch Angst. Was ist also die gute Aussicht? Es ist die Gewissheit, Gott umgibt uns mit seiner Liebe Tag um Tag. Jesus Christus, unser Herr und Heiland, ist allgegenwärtig bis ans Ende unseres Lebens. Alles, was auf uns zukommt, kommt zuerst auf Gott zu. Alles, was uns berührt, berührt zuerst Gott. Jeder neue Tag, jede neue Aufgabe, jede Begegnung, jeder Mensch und jedes Ereignis müssen zuerst an Jesus Christus vorbei, bevor sie uns erreichen. Das ist die gute Aussicht für das Jahr 2020. Nichts, aber auch gar nichts, was uns begegnet oder widerfährt, bedrückt oder erfreut oder abverlangt wird, kommt in unser Leben, ohne von Gott geprüft zu sein. Die Widrigkeiten, mit denen wir oft nicht fertig werden, empfängt Gott vor uns. Was wir auch erdulden müssen, erduldet zuerst unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Und dadurch wird es für uns erträgliches und zuträgliches Leid. Nicht wir tragen letztlich das Leben, Gott trägt uns mit unserem Leben. Alles Neue, alles Schwere und alles Leidvolle, alles Gute und Böse kommt zuerst zu Gott und wird von seiner Liebe und Freundlichkeit verwandelt und trifft dann erst auf uns. Unsere Zukunft, unser aller Zukunft ist immer Gottes Zukunft. So lasst uns nun das Wort mit nach Hause nehmen, hinein in das neue Jahr, hinein in unser Leben, das Wort, das ich am 10. Dezember 2002 in mein Tagebuch geschrieben habe. Ich schenke dir Liebe und Barmherzigkeit. Ich schütze dich und helfe dir. Immer werde ich dir treu sein und dich nicht verlassen. Daran wirst du erkennen, dass ich dein Herr und Heiland bin. Ich würde Ihnen gerne das Lied nicht vorsingen, sondern vorspielen. Das wunderbare Lied, und lassen Sie uns noch ein paar Minuten ganz stille sein. ja, dass wir am Schluss beten. Wer kann, möchte bitte aufstehen.